Gott, du hast zum heiligen Josef gesprochen im Traum, im Schlaf, in der Stille. Du hast sicher auch zu ihm gesprochen durch die Ereignisse seines Lebens. Er war wirklich ein Hörender, hellwach. Hilf uns in unserem Leben auch zu hören, was du uns sagen möchtest, und hilf uns jetzt ein wenig, dem heiligen Josef zu lauschen. Amen.
Ich mache das gerne, zumal mein Vater Josef heißt. Und zwar der Josef von heute. Es gibt dann Paare, aber es ist halt der von heute. Der Titel, den der Pater Robert geschrieben hat, ist der schweigsame Josef, und hat er nichts zu sagen? Das ist immer eine spannende Frage. Nicht? Hat der Josef uns was zu sagen? Die Frage ist aber nicht so wirklich spannend. Richtig spannend ist die Frage, hat der Josef mir was zu sagen? Hat der Josef mir was zu sagen? Nicht alle, die wir hier heute sitzen, hat Josef mir was zu sagen? Dann schauen wir den Josef an. Irgendwie hat ja jeder ein bisschen eine Vorstellung von dem Josef. Was ist das eigentlich für einer? Was können wir von ihm lernen? Josef ist eigentlich so das richtig typische Bild des guten katholischen Mannes. Der gute katholische Mann ist praktisch, handfest, auf das Wesentliche bedacht, versorgt seine Familie, erfüllt seine Pflicht, ist auf keinen Fall gefühlsduselig, schon mal auch gar nicht romantisch. Darum steht auch nirgends, dass Josef der Maria irgendwann mal Rosen geschenkt hat oder einen Maibaum unter das Zimmer gestellt hat. Auch nicht, dass er irgendeine Serenade gesungen hat. Sowas macht Josef nicht. Und natürlich ist Beten und fromm sein und mal öfter in die Kirche gehen als unbedingt notwendig, das lassen wir natürlich den Frauen. Wir sind halt die Männer, ebenso wie der Josef, der Arbeiter, der Zimmermann, der halt so das richtige, handfeste, das wirkliche und das fromme, das siehst du jeden Tag, wenn du in die Kirche gehst, das fromme überlassen wir den Frauen. Der Josef, ganz still und leise, sagt kein Wort, wie Pater Robert gesagt hat. Und das wirklich Überraschende ist, dass wir uns kaum fragen, warum. Warum sagt der Josef nirgends in den Evangelien auch nur ein einziges Wort? Aber warum fragen wir uns das nicht? Warum ist das so? Warum versuchen wir das nicht zu verstehen? Nur ist der Josef eigentlich auch nicht wirklich viel mehr als so ein Platzhalter. Man brauchte eben den Josef, damit das Bild von der Familie komplett ist. Mutter haben wir, Sohn haben wir, und jetzt brauchen wir noch so einen Vater dazu. Nehmen wir eben den Josef. Josef ist nicht berühmt, war er da nicht. Josef war nicht reich, hatte kaum wirklich was Großartiges vorzuweisen in seinem Leben, was er erreicht oder aufgebaut hätte. War auch anscheinend nicht besonders schlau oder einflussreich. Auch nicht der große, kreative, geniale, so besonders begabt, auch nicht wirklich. Er war einfach sowas wie ein Durchschnittshandwerker. Eben so ein Zimmermann, davon gibt es in jedem Dorf einen. Und Josef war eben der da in Nazareth. So ein Durchschnittszimmermann. Irgendwie einer von vielen. Nur eben Josef, weil er eben da mit der Maria zusammen war und dann mit Jesus, rutscht er eben so in das Evangelium rein. Und peng, haben wir Josef im Evangelium. Aber weil er da so reingerutscht ist und so ein Durchschnittstyp ist, lassen wir ihn einfach nichts sagen. Was machen wir jetzt mit dem Josef? Natürlich, wir als gute Katholiken, wir respektieren ihn natürlich, wir achten ihn natürlich. Aber von Josef was lernen? Was denn? Und wozu denn? Warum sollte ich denn gucken, ob ich von Josef etwas lernen könnte? Wer würde denn wirklich auf die Idee kommen, Josef als Vorbild zu nehmen? Für was denn? Für Zimmern oder? Was uns hier an dieser Stelle vielleicht wirklich ein bisschen auf die Sprünge hilft, ist zu sehen, dass Josef nicht einfach so, Mensch, wir brauchen mal einen, so als ob du einen Film drehen willst und jetzt noch ein paar unscheinbare so Nebendarsteller brauchst, die irgendwie so im Gelände stehen. Josef war nicht so einer. Josef war sehr sorgfältig ausgesucht. Und zwar ausgesucht von Gott selbst. Das haben wir nicht immer so auf dem Schirm. Was kann denn das Besondere sein an einem Mann, der kein Wort sagt? Es gibt ein Schreiben von Johannes Paul II. Richtig spannend. Das heißt Apostolisches Schreiben Redemptoris Custos vom Papst Johannes Paul II. Über Gestalt und Sendung des heiligen Josef. Da hat extra ein ganzes Ding geschrieben, ist nicht so lang, so 20 Seiten, sehr lesenswert. Und da macht er sich Gedanken, was ist eigentlich mit diesem Josef? Und in diesem Schreiben sagt er, Josef ist der Mann, dem Gott den Schutz seiner zwei kostbarsten Schätze anvertraut hat. Josef ist der Mann, dem Gott selber den Schutz seiner zwei kostbarsten Schätze anvertraut hat, nämlich Maria und Jesus. Josef ist der, dem diese zwei kostbarsten Schätze anvertraut sind. Und wenn wir das auch alles vielleicht noch gar nicht so direkt sehen, aber wir erkennen deutlich, dass Gott seine zwei kostbarsten Schätze nicht einfach irgendjemandem anvertraut. Dass das etwas, jemand sein muss, der etwas sehr Besonderes ist. Der etwa eine Ausnahme ist. Das hätte er mit dir und mir wahrscheinlich nicht gemacht. Mit Josef macht er das. Er hat Josef ausgesucht. Und wenn wir das vielleicht auch noch nicht so sehen, was das Besondere war an Josef, warum der Herr ihn ausgesucht hat, aber dass er etwas Besonderes war, denke, das sehen wir schon, weil er der war, der bestellt wurde, um eben auf diese zwei wunderbaren größten Schätze zu achten. Dann lesen wir am Anfang vom Matthäusevangelium zwei Verse, die habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, deswegen lese ich sie kurz vor. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und ihm sollst du den Namen Jesus geben. Schon mal gehört? Okay, schon 20 Mal gehört? Gut. Dann sagt der Johannes Paul II. Diese Worte, diese paar Worte, die ich gerade vorgelesen habe, die wir alle schon so oft gehört haben, diese paar Worte enthalten den zentralen Kern der Wahrheit über Josef. Habt ihr den Kern entdeckt? Sag mal ja, ich weiß, stimmt nicht, aber es hört sich besser an. Ne? Jahrzehntelang in die Kirche gehen, immer dieses Evangelium machen und doch nicht zuhören, ist nicht so toll. In diesen Worten, diesen paar kurzen Worten ist so viel zu entdecken, aber das allererste, was ich entdecke, ist die Trägheit meines eigenen Herzens. Diese Trägheit, darüber spricht Jesus zu den beiden Emmaus-Jüngern. Die hatten viel nicht verstanden. Und dann sagt er, warum ist euer Herz so träge? Die Trägheit meines Herzens, als ich das gelesen habe und mich vorbereitet habe hierfür, habe ich die Trägheit in meinem Herzen wirklich ganz neu entdeckt. Diese Trägheit in meinem Herzen, das ist das, was in mir die Worte hört, aber nicht zuhört. Worte hört, aber nicht fragt. Worte hört, aber nicht sucht. Aus einem einfachen Grund. Ich denke, ich habe schon alles verstanden. Diese Trägheit, du glaubst es kaum, ist nicht so lustig. Sie ist eigentlich tödlich. Warum tödlich? Weil sie mein Herz verschließt für die Begegnung mit der Wahrheit. Diese Trägheit, die verschließt mein Herz für die Begegnung mit dem lebendigen Wort. Diese Trägheit zählt man, das wisst ihr alle, unter die Todsünden. Diese Trägheit, ich frage gar nicht, ich suche gar nicht, das Wort rauscht an mir so vorbei. Und dann sitzt Johannes Paul II. Da, der Fastheilige, sitzt da und sagt, Leute, guck mal richtig hin. Da ist ganz viel drin. Also sagen wir, okay, mit unserer Trägheit, ne, da machen wir was. Und jetzt schauen wir mal, was der gute Johannes Paul da alles gesehen hat. Am Anfang vom Matthäus-Evangelium heißt es, okay, Maria schwanger vom Heiligen Geist. Und dann steht da, darum, ne, beschloss Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Dann denken wir, guter Mann, eigentlich müsste er richtig sauer sein, ne, weil so reingefallen, so reingelegt. Und da sagt er, okay, ich mach dich einfach weg und ich bin dir auch nicht komplett böse. Also, und dann denken wir, das ist das Gerechte. Das hat mit dem Gerechtsein gar nichts zu tun. An diesem Punkt haben wir ein grundlegend verkehrtes Bild von dem, was Josef ist und was ihm hier passiert. Gerecht in der Heiligen Schrift heißt nicht, dass du keine Steuern hinterzogen hast. Gerecht in der Heiligen Schrift meint gerecht und gottesfürchtig, gerecht und fromm. Ihr wisst das. Ihr kennt die Geschichte Abraham, ne? Und dann will der Herr da die Städte wegputzen. Aber Moment, Moment, was denn, wenn da Gerechte sind? Dann fängt er an zu handeln, ne? Weil so viele waren das dann vielleicht nicht und dann 10 und noch mal ein paar weniger. Aber es geht um Gerechte, nicht die keine Steuern hinterzogen haben, gerecht und gottesfürchtig, fromm. Dann Noah, selbes. Der Herr schaut da alles übel, aber Noah war da, Noah war gerecht. Er lebte mit Gott. Gerecht hier ist also nicht so ein juristischer Begriff. Hier steht, Josef war ein frommer Mann. Josef war ein frommer Mann. Verstehen wir ja. Gott wird sich ja für Maria nicht einen Mann aussuchen, der nicht weiß, wie man betet, dem das Wort, dem die Heilige Schrift komplett egal ist, der kein anderes Leben hat. Nein, er sucht sich einen ganz besonderen Mann, in dem geistliches Leben wirklich lebt und unterwegs ist. Also, dieser Mann, Josef, ist gerecht. Woher wusste Josef eigentlich, dass Maria schwanger ist? Kann man sich ja mal überlegen. Nicht? Die Maria, da kommt der Engel, jetzt ist sie noch nicht schwanger, da sagt der Engel, hör mal, du wirst ein Kind haben, da sagt Maria, ist okay, geht raus und jetzt ist sie schwanger. Sieht aber noch keiner. Was macht Maria denn? Versteckt Maria jetzt ihre Schwangerschaft so lange, bis sie sie gar nicht mehr verbergen kann? Es ist kaum anzunehmen, oder? Also wird Maria wohl zu Josef gegangen sein. Du, hör mal, Josef, Engel vorbeigekommen, ein Riesenfest. Weißt du, was der gesagt hat? Boah, verstehe ich überhaupt nicht. Sag Maria, verstehe ich auch nicht. Aber beide sehen, da ist was richtig Großes unterwegs. Wir verstehen das nicht. Aber boah, hier passiert was. Und es ist doch lange Zeit. Und jetzt hat Josef aber ein richtiges Problem, weil er eben gerecht ist, weil er fromm ist, weil sein Leben geformt und bestimmt wird von seiner Beziehung zu Gott. Josef kriegt mit, Mensch, du mit der Maria, ein Engel, und jetzt wird der Sohn Gottes geboren, ein Riesending. Stehe ich dem im Weg? War das überhaupt vorgesehen? Habe ich eine Frau geheiratet, die ich gar nicht heiraten durfte? Ist das Ganze jetzt in Gefahr, weil ich jetzt ja irgendwie schon so mit ihr verheiratet bin? Was mache ich hier? Muss ich hier raus? Er hat das Problem eines wirklich frommen Mannes. Er fragt sich, stehe ich dem Willen Gottes im Weg? Dann kommt dieser Vers, wo er heißt, während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagt, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das stimmt, was sie dir erzählt hat. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Der Engel, der das Wort Gottes bringt zu Josef, er sagt, keine Angst, Maria ist deine Frau, nimm sie zu dir, du stehst dem Plan Gottes nicht im Weg, du gehörst dazu, du bist Teil von dem, was hier passiert. Ich habe dich erwählt, ich habe dich ausgesucht, genau dich. Und dann stellt der Engel eben Josef auch als den Vater hin. Nicht diesen Namen geben, das machen die Väter. Und der Engel gibt Josef jetzt den Auftrag, Vater zu sein für das Kind, das auf so wunderbare Weise von Maria geboren wird. Der Engel sagt also nicht zu Josef, hör mal Josef, ne, so viel hast du nicht zu sagen hier, bist ja auch nur so ein Mann, da ist die Gottesmutter. Hör mal, pass mal ein bisschen auf, schließ abends die Tür ab, sieh zu, dass auf dem Tisch ist. Aber sonst, ne? Nein. Der Engel sagt, deine Ehe mit Maria, ganz wichtig, sehen wir gleich noch, zentral wichtig. Du auf keinen Fall nebensächlich, weil du wirst Jesus erziehen. Du wirst ihn großziehen. Du wirst ihm viele wesentliche Sachen beibringen. Und ich möchte, dass du sie ihm beibringst und nicht irgendein anderer Mann, irgendein anderer Vater. Josef, genau richtig. Das, was der Engel hier auch macht, er nimmt Josef mit hinein in das Geheimnis Mariens. Der Engel sagt ihm, das Kind, das ihr erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das haben so viele Leute damals nicht gewusst. Zwei. Maria und jetzt ist Josef da mit drin. Jetzt kommt Josef diesem Geheimnis von der Menschwerdung richtig nahe. Jetzt überträgt der Engel ihm die Aufgabe des irdischen Vaters für Jesus. Dann sagt Johannes Paul, der Zweite, dass Gott niemandem eine Aufgabe gibt, ohne ihm auch das Rüstzeug zu geben. Das, was du brauchst, um diese Aufgabe zu erfüllen. Um Vater zu sein, brauchst du eine Vaterliebe. Nicht im Allgemeinen, sondern ausgerechnet zu diesem Kind. Und also, sagt Johannes Paul II., hat Josef, weil er eben zu diesem Vatersein bestellt ist, von Gott auch diese Liebe zu diesem Sohn bekommen. Der hat also nicht dann da gestanden und gesagt, na okay Jesus, na alles klar, ist halt mein Job hier, weil ich muss hier auf dich aufpassen, hab hier so ein Ding da irgendwie so, Vaterpflicht nur so. Nein, der hat Jesus wirklich geliebt, wie ein Vater seinen Sohn liebt. Der hat nicht jeden Morgen gesagt, hör mal Jesus, du bist nicht meins, aber ich passe trotzdem auf dich auf. Nein, da war wirklich eine Vaterliebe da. Und dann geht das weiter, ein ganz kurzer Satz, ohne Fremdwort. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Schon mal gemacht? Als Josef erwachte, tat er, was der Engel ihm befohlen hat. Er tut das sofort. Josef spricht nicht sein Ja, er tut sein Ja. Maria sagt Fiat und Josef tut, was der Engel ihm gesagt hat. Er macht nicht viel Worte, aber er Er tut sofort, als er aufsteht, was der Engel ihm gesagt hat und nimmt seine Frau zu sich. Und zwar inklusive dem großen Geheimnis ihrer Mutterschaft und auch inklusive mit dem Wirken des Heiligen Geistes und Sohn und dieses Ganze. Das nimmt Josef an. Das nimmt er auf. Ob er das alles verstanden hat, weiß ich nicht. Aber eins wusste er mit Sicherheit. Sein Leben ist nie wieder dasselbe und sein Leben wird von diesem Geheimnis bestimmt werden, umgestaltet werden. Und Josef gibt sich da hinein und zwar rückhaltlos. Und dann schreibt Johannes Paul, dass er damit beweist, dass er wirklich verfügbar ist, sich wirklich ganz dem Herrn hingibt, ohne Rückhalt. Und diese Verfügbarkeit, dieses Ja des Josef, ist dem Ja Mariens sehr ähnlich, schreibt Johannes Paul. Aber das Tun von Josef, nicht, da denken wir Männer erst, ja, genau, das sind wir. Wir machen nicht viele Worte, wir tun halt. Was wir aber nicht vergessen dürfen ist, dass Josef nicht einfach was tut, sondern er hört. Und entsprechend dem, was er hört, tut er. Das ist etwas ganz anderes. Das Tun Josefs ist ein Folgen, ein Nachfolgen, ein Gehorsamsein. Das Tun Josefs kommt aus einem Hören und einer Bereitschaft, dem, was er hört, zu folgen, ohne Wenn und Aber. Was könnte Josef uns denn sagen? Was würde er uns denn sagen? Was können wir von Josef mitnehmen? Eine Frage, die ich mir vorstellen könnte, die Josef uns stellt. Wenn du wüsstest, was Gott von dir möchte, würdest du es tun? Ohne Wenn und Aber? Sagen wir, das muss ja jetzt nicht so sein, wir verehren halt den Josef noch ein bisschen mehr. Dann wird der Josef sagen, größte Verehrung für mich? Mach, was ich dir vorgemacht habe. Wenn du wüsstest, was Gott von dir möchte, würdest du es tun. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Auf jeden Fall ist es einer von den Punkten, die wir bestimmt von Josef lernen wollen. Denn in diesem war er richtig groß. In diesem war er richtig gut. Sagen wir, ja. Wenn ein Engel zu mir spräche, so wie da bei dem Josef, dann alles klar. Liebe Brüder und Schwestern, Gott spricht zu uns in Jesus Christus viel deutlicher, als irgendein Engel das je getan hat. Noch deutlicher kann er es nicht sagen. Benedikt der 16. hat gesagt, in Jesus Christus hat Gott sich komplett ausgesagt, ausgesprochen. Wir wissen richtig viel von dem, was Gott von uns möchte. Und dann steht heute Josef ganz leise irgendwo und schweigend fragt er uns, und warum macht ihr das nicht? Am Anfang habe ich gesagt, die Frage ist nicht so lustig, was will Josef uns sagen? Die Frage ist, was will er mir sagen? Mit seinem Schweigen. Das ist ein sehr, denke ich, sehr beredtes Schweigen. Josef überantwortet sich also Gott komplett. Sehr ähnlich Maria. Und er gibt sich in Gottes Hände als ganzer Mensch, nicht so ein Teil, so den frommen Teil von ihm, sein ganzes Leben, und zwar mit Verstand und Willen. Er will das. So, Mensch, ist das schon ein bisschen extrem. Ja, wartest bis Weihnachten, dann wirst du hier in der Kirche mit Sicherheit an irgendeiner Stelle singen, mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe, eher, eher. Kennt ihr das Lied? Schon mal gesungen? Ja? Okay, schon mal gemeint? Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich habe. Das hat Josef getan. Die ganze Zeit, das war sein Wesen, das war sein Kern. Wenn du heute Abend vorm Schlafen gehen noch einen Moment Zeit hast und das Vaterunser betest, pass auf, dass du nicht stolperst über diese Zeile, dein Wille geschehe. Damit meinst du natürlich zuallererst dein eigenes Leben. Nicht nur das von deiner Frau oder von deinem Mann, damit sie endlich so werden, wie du möchtest. Dein eigenes. Dein Wille geschehe. Das ist ein Gebet, das Josef gebetet hat, nicht nur mit Worten, sondern das ist das, was er getan hat. Das ist dann sein Tun geworden. Schau, er will nicht, dass wir ihn bewundern. Er möchte, dass wir ihn als Vorbild nehmen. Ein Vorbild, nach dem wir uns ausstrecken, von dem wir lernen. Ein Vorbild, das in uns immer ein bisschen sichtbarer wird. Aber dieser Wille geschehe, das ist nicht für Josef etwas, was er einfach akzeptiert, weil kann er sowieso nichts dagegen machen. Er sucht es. Er sucht den Willen Gottes. Darum hat er dieses Problem gehabt. Was mache ich? Maria ist schwanger, Heiliger Geist, ein Riesending. Bin ich hier richtig? Herr, wo? Was ist hier los? Er sucht den Willen Gottes. Nicht so viel, wie er unbedingt muss, damit er nicht in die Hölle kommt, sondern so viel, wie er kann, weil er diesen Herrn liebt mit allem, was er hat. Dann sagt er, Johannes Paul II., über dieses Schweigen von dem Josef. Das Schweigen ist das hervorragende Kennzeichen von diesem Josef. Ausgerechnet im Schweigen, da entdecken wir diese großartige Innerlichkeit. So eine beeindruckende Beschaulichkeit. Und aus dieser Innerlichkeit, da lebt Josef. Aus dieser Innerlichkeit, da findet er Führung, Trost, Kraft, Weisung, Richtung für die großen Entscheidungen in seinem Leben. Was mache ich mit meinem Leben? Was ist meine Berufung? Was mache ich mit meiner Ehe? Wie lebe ich meine Ehe? Wie gehört das zum Plan Gottes? Und wie stelle ich mich all dem zur Verfügung? Das sind nicht Sachen, die Josef einfach zufallen. Das sind alles Dinge, die in Josef da sind, weil er ein innerlicher Mensch ist. Und das sind wir nicht. Wir sind äußerliche Menschen. Und ne, tut mir leid, aber wir Männer sind noch ein paar Stufen äußerlicher als die Frauen. Diese Innerlichkeit, wenn wir das von Josef verstehen könnten, dass das Handeln, das Tun, das Entscheiden, das Folgen, das wie in Josef sehen, etwas ist, was aus dieser Innerlichkeit erwächst. Das ist ein Tun, ein Handeln, das aus der Betrachtung erwächst. Dann sagt der Johannes Paul, diese Bereitschaft zur Hingabe, diese Fügsamkeit ist nichts anderes als Frömmigkeit. Das ist eigentlich genau das, was wir sein wollen. Wir wollen gerne fromme Leute sein. Fromm ist ein gutes Wort. Und Johannes Paul sagt, genau darum geht es. Um diese Hingabe. Und ich denke, der Josef heute an seinem Festtag, ich denke, er lädt uns ein. Heute heute ganz neu damit anzufangen. Heute ganz neu diese Einladung, die er uns in Josef ausspricht, anzunehmen. Egal, wo ich bin, egal, wie alt ich bin, egal, wie viele Jahre meine Ehe schon unterwegs ist. Für diese Hingabe, die wir in Josef entdecken, für diese Innerlichkeit, ist es nie zu spät und du bist nie an einem Punkt, wo es überflüssig wäre. Sein Schweigen, das Schweigen, sein Schweigen durchdrungen von Betrachtung der Geheimnisse Gottes. Schweigen, Betrachten, Innerlichkeit, Verfügbarkeit, das sind Worte, die wir in Josef finden, in dem Arbeiter Josef. Da beginnen wir auch zu sehen, dass das Arbeiten des Josef etwas anderes ist, etwas anderes wird. Ja, er arbeitet, aber das Fundament, von dem er arbeitet, ist das, was ich gerade gesagt habe. Schweigen, Betrachten, Innerlichkeit, Verfügbarkeit. Da ist keine Trägheit des Herzens. Josef sucht. Josef sucht. Dieses Schweigen des Josef, das sagt jetzt Papst Benedikt, dieses Schweigen des Josef, das ist nicht etwa eine Leere mit Doppel-E. Das ist nicht, weil da nichts ist. Das ist genau das Gegenteil. Das Schweigen des Josef drückt die Fülle des Glaubens, die sein Herz bestimmt, aus. Es drückt eben diese Fülle aus, die ihn führt und leitet, und zwar in all seinem Denken und in all seinem Handeln. Nicht, das, was mir wirklich Spaß macht in diesen Minuten, ist zu sehen, wie Josef immer größer wird. Ausgerechnet in seinem Schweigen. Josef und Maria, das ist, die waren verheiratet. Das ist nur klar. Ne? Natürlich. Nein, sie waren wirklich verheiratet. Sie haben wirklich eine Ehe geführt. Ja, und? Wenn Leute wie Augustinus oder Thomas über Ehe sprechen, dann benutzen die oft Worte wie unteilbare Einheit der Seelen. Ein Herz und eine Seele. Die beiden waren wirklich verheiratet. Josef hat seine Frau Maria aus Herzen, von Herzen geliebt. Richtig geliebt. Die würden auch Hände haltend jetzt hier durch den Garten schlendern. Wir sehen das immer nur als so ein abgehoben, irgendwie so ein Heiligenbildchen gestaltetes Eheleben. Nein, die haben richtig sich geliebt. Die waren richtig verliebt. Richtig mit romantisch und das ganze Programm. Ich weiß nicht, ob die Rotwein getrunken haben, weiß nicht, ob die Pizza gegessen haben, aber was die halt jemals da gemacht haben, die beiden hatten eine richtig tolle, enge Beziehung. Die sind eins geworden. Und das Einswerden, da machen wir einen anderen Vortrag irgendwann mal, das Einswerden ist nicht eine Frage des Fleisches. Das Einswerden ist ein Einswerden von zwei Personen. Und dieses Einswerden von den beiden Personen in der Ehe, das ist bei Maria und Josef was ganz Neues geworden. Es gab schon mal ein Paar, ganz lange Zeit vorher, die hießen Adam und Eva, schreibt der Johannes Paul. Und er sagt, aus dieser Ehe von Adam und Eva, da ist das Böse hervorgekommen. Diese Ehe von Adam und Eva, Quelle des Bösen, das die Welt überschwemmt hat. Aber, sagt er, von Maria und Josef breitet sich die Heiligkeit über die ganze Erde aus. Der Heiland hat sein Werk der Heilsrettung in diesem heiligen Bund begonnen. Und darum ist die Ehe von Josef und Maria das Urbild für unsere Ehe. Darum ist die Familie, die heilige Familie, das Urbild für unsere Familie. Aber nicht nur die Familie, auch die Ehe. Maria und Josef haben als Erste die Ehe als Sakrament gelebt. Die Ehe als Sakrament heißt, dass in der Ehe Christus aufleuchten kann. Dass in der Ehe Christus sichtbar wird. Seit Maria und Josef ist die Ehe wie eine Ikone, wie ein Zeichen. Es ist viel mehr als nur ein soziologisches, gesellschaftliches Konstrukt. Damit Jesus, damit das Wort Fleisch werden konnte, brauchte es eine Ehe, die eine ganz besondere war. Sich eben dadurch auszeichnet, dass die beiden, die zusammen diese Ehe bilden, in einer, das ist halt so ein Wort, aufrichtigen Hingabe ihrer selbst leben. Die haben nicht die Ehe gelebt, zu gucken, was ich da raushole und wie das praktisch funktioniert, sondern sie haben sich selbst gegeben. Nicht einen Teil von sich selbst, nicht ihre Arbeit, ihre Talente, ihre Zeit, sondern sich selbst. Das ist die, Berufung für unsere Ehen. Das findest du im Zweiten Vatikanum, in Gaudium et Spes. Diese aufrichtige Hingabe meiner selbst. Selbstlose Hingabe. Und um das leben zu können, brauchte Maria eben einen Josef, einen ganz besonderen Josef, der dies leben konnte. Denn um dies leben zu können, musst du von deiner Beziehung zu Gott her leben. Sonst machst du das nicht. So nimmt uns Josef auch mit hinein in ein neues Eheverständnis. In ein neues Eheleben. Aufrichtige Hingabe meiner selbst. Rückhaltlos. Ganz. Was sagt uns Josef? Ich möchte noch so zweieinhalb Sachen sagen, dann sind wir schon durch. Ich denke, Josef würde uns sagen, lasst das Wort nie aus dem Auge. Lasst Gottes Wort nie aus dem Auge. Papst Benedikt hat ziemlich am Anfang von seinem Pontifikat einen Angriff gehabt über Josef. Dann sagt er, dass Josef beständig geschaut hat in die Heiligen Schriften, um zu sehen, was sie über dieses Leben, das sich in seiner Familie entwickelt, aussagen, wie es zusammenpasst. Er hat ständig geschaut, was in den Heiligen Schriften steht und was in und um Jesu Leben stattfindet. Ich denke, Josef würde uns bestimmt versuchen zu vermitteln, dass wir das Wort nicht aus dem Auge lassen. Dass wir es betend und betrachtend in unser Inneres aufnehmen. Dass wir das Wort Gottes betend und betrachtend in unser Inneres aufnehmen. Dass wir unserer Trägheit, der Trägheit unseres Herzens endgültig den Kampf ansagen. Und ich denke, Josef würde uns auch sagen, vergiss christliche Mittelmäßigkeit. Vergiss christliche Mittelmäßigkeit. Mittelmäßigkeit, die nur versucht, der Hölle zu entkommen. Spring mit allem, was du bist und hast, in das Abenteuer vorbehaltloser Nachfolge. Ich denke, Josef würde uns mit Begeisterung begegnen. Er würde uns erzählen, wie er sein ganzes Leben immer diesem Herrn, seinem Schöpfer, so überlassen hat, gesucht hat, wie er das noch besser tun konnte. Und wie das Größte war, das er in seinem Leben je getan hat. Warum? Warum wollen wir uns einrichten in christlicher Mittelmäßigkeit? Wo ist die Freude in christlicher Mittelmäßigkeit? Wo ist der Sinn? Das andere, das letzte, denke, Josef würde uns sagen, wir haben euch ein Beispiel gegeben, eine ganz neue Wirklichkeit von Ehe wird sichtbar und lebbar. Was machst du damit in deinem Leben und in deiner Ehe? Ich denke, Josef würde vor uns stehen als eben dieses Vorbild, wo er weiß, dass er dieses Vorbild ist durch Gnade und nicht durch sein eigenes und Zutun und wie auch immer. Aber ich denke, er würde vor uns stehen und fragen, was wir mit seinem Vorbild in unserem Leben tun. Stellt euch vor, wir hätten mehr Männer, die innerlich sind, die hören Gottes Wort, dann handeln, die bereit sind, ihr ganzes Leben und auch ihre Ehe und Familie zu formen, zu gestalten, aus diesem Hören, aus diesem Wort her. Aber es gilt auch nicht nur für Josefs, es gibt auch Josephines. Für die gilt das natürlich auch. Josef ist an dem Punkt nicht nur ein Vorbild für die Männer. Aber Josef mit diesen paar Zeilen, die da stehen, schau, nicht alle großen Wahrheiten brauchen ganz fette Bücher, um ausgedrückt zu werden. Manche Wahrheiten drücken sich auch aus in ganz wenigen Worten. Und Josef, das ist mir wirklich aufgegangen in der Vorbereitung hierzu, Josef ist so einer, der mit keinem einzigen Wort so unendlich viel sagt. Und es bleibt die Frage, was mache ich damit? Was mache ich damit? Lasst mich einen Moment beten. Herr, wir wollen dir heute danken für all die wunderbaren Vorbilder, die du uns schenkst. Wir wollen dir danken für all die großen Männer und Frauen, die wir kennen dürfen, die du uns schenkst in der Kirchengeschichte. Und heute wollen wir dir besonders danken, Herr, für Josef. Für deinen Vater. Wir wollen beten heute Abend, Herr, dass du uns die Trägheit nimmst in unserem Herzen. Dass wir uns aufmachen. Dass wir neu lernen von Josef. Herr, dass wir, während wir ihn verehren, ihn als Vorbild aufnehmen. Herr, wir möchten uns neu ausstrecken nach dir. Wir möchten ganz neu, Herr, verfügbar sein, formbar sein für dich. Herr, da wo es trocken geworden ist und was auch immer, Herr, kannst du das Leben in uns, das innere Leben, neu bewässern, kannst du ihm neues Leben geben, neue Kraft, neue Vitalität. Herr, wir möchten nicht in dem Sessel sitzen von christlicher Mittelmäßigkeit. Herr, wir möchten dir nachfolgen, so wie Josef dir nachgefolgt ist. Und wir beten, Herr, dass du uns dazu segnest. Wir beten, bitten, Josef, dass du Fürsprache einlegst für uns, dass du unser Vorbild wirklich sein kannst und es in unserem Leben sichtbar wird. Beten, Herr, für unsere Familien, für unsere Ehen, dass deine Gnade ganz neu wachsen kann. Dass wir ganz neu, Herr, wieder sehen können, wie die heilige Familie und diese Ehe von Josef und Maria das Urbild für unsere ist. Wir wollen dir danken, Herr, für deine Liebe und deine Gnade zu uns, dass du dich kümmerst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.